56.000 sogenannte Verkehrsdatensätze, das heißt Telefongespräche und Textnachrichten von hunderten Drittbetroffener, ließ die Staatsanwaltschaft Dresden über einen Zeitraum von 3 Jahren überwachen, da sie aus dem Umfeld der Fanszene von Chemie Leipzig Angriffe auf Rechtsextreme vermutete. Ja, Herr Valentin Lippmann, Sie sind Sprecher für Datenschutz der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Haben Sie einen ähnlichen Aufwand schon einmal beobachten können?
Ja, haben wir leider schon gehabt. Es ist in Sachsen leider nicht unüblich, dass man insbesondere dann, wenn es um Ermittlungsverfahren gegen die linke Szene geht, sehr schnell zum großen Instrumentarium greift und eine umfassende Zahl an Datensätzen abgreift, Telefonüberwachungen durchführt, bis hin auch dazu Personen observiert. Wir hatten vor wenigen Jahren schon einmal den Fall, als gegen eine sogenannte Antifa-Sportgruppe, der ebenfalls die Bildung einer kriminellen Vereinigung unterstellt wurde, ermittelt wurde, dass man dort sehr, sehr umfassende Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt hat, auf denen dann auch die ja bundesweit berühmt gewordenen Funkzellenabfragen im Zusammenhang mit dem 19. Februar in Dresden, also im Zusammenhang mit Anti-Nazi-Protest, fußten, wo man bei mir nichts, dir nichts im großen Stil die Datensätze von Versammlungsteilnehmern, eigentlich ein hochgeschützter Grundrechtsbereich, abgegriffen hat. Von daher ist das nichts Neues. Allerdings hat mich jetzt im Konkreten in der Geschichte in Leipzig doch die Unverfrorenheit überrascht, mit der dort offensichtlich über einen sehr langen Zeitraum und auch absehbar ohne Ermittlungserfolg eine Vielzahl von Personen überwacht wurden und man jetzt im Nachhinein natürlich mauert, was das Zeug hält, damit nicht rauskommt, was man dort tatsächlich gemacht hat und in welchem Umfang man vor allem auch vollkommen unbescholtene Bürger dort überwacht hat.
Ja, die 14 Personen, die im Fokus der Überwachung standen, ja, haben sich teilweise erst durch die Veröffentlichung der Ermittlungen kennengelernt. Ja, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, wie es das Gesetzbuch als Gegenstand des Paragraph 129 vorsieht, stellt man sich gemeinhin eigentlich anders vor, oder?
Das ist schon eine paradoxe Situation, dass offensichtlich dort Personen die Bildung einer kriminellen Vereinigung unterstellt wird, die sich bisher gar nicht gekannt haben. Also nach der Logik besteht die Gefahr, dass auch wir beide Teil einer kriminellen Vereinigung sein könnten und von der Sache gar nichts wissen. Das ist natürlich nur schwer erklärlich, auch für die Sicherheitsbehörden, und entsprechend haben wir da auch nach wie vor großen Nachfragebedarf. Natürlich kann es sein, dass nicht jedes Mitglied einer kriminellen Vereinigung, auch jetzt in der Auslegung des Strafgesetzbuchs, unbedingt jedes andere Mitglied kennen muss, aber man unterstellt ihnen ja, gemeinschaftlich Straftaten zu begehen als Organisation oder als Gruppe, und da kann man hier durchaus Zweifel haben. Ich will ganz deutlich sagen, die Straftaten, die hier auch Gegenstand sind und vorgeworfen werden, sind erheblich und müssen natürlich durch die Strafverfolgungsbehörden dann auch tatsächlich verfolgt werden. Ob das Ganze aber eine kriminelle Vereinigung ist oder ob es sich hier um Einzelstraftaten handelt, da haben wir mittlerweile Zweifel an dem Vereinigungscharakter. Und das hat ja dann am Ende auch die Staatsanwaltschaft gehabt, indem sie das Verfahren dann klammheimlich eingestellt hat, offensichtlich nachdem ihre großen Datenabgriffe und ihre Massenüberwachung nicht zu dem Ziel geführt haben, das sie haben wollten, und am Ende schlussendlich ihnen die Ideen ausgegangen sind, wie man dort den Tatnachweis noch konstruieren kann, dass es hier um eine kriminelle Vereinigung geht. Also mit dem ursprünglichen Gedanken, was eine kriminelle Vereinigung auch im Sinne des Strafgesetzbuches ist, hatte das, was man hier gemacht hat, wenig zu tun. Es ist allerdings nicht selten, dass man insbesondere den Paragraph 129 Strafgesetzbuch, also die Bildung einer kriminellen Vereinigung, gerne dafür nutzt, um Strukturermittlungsverfahren durchzuführen, um damit auch Überwachung durchzuführen. Denn die Unterstellung dieser Tatzusammenhänge und die Unterstellung einer entsprechenden Vereinigungscharakters reicht häufig aus, um das ganz große Besteck der Strafprozessordnung dann auch zu nutzen, bis hin eben zu Funkzellenabfragen, zur Überwachung von Telefonanschlüssen, aber auch bis hin zur Observation. Und das macht diesen Vorwurf in Anführungsstrichen so attraktiv für die Ermittlungsbehörden. Man konstruiert sich da was zusammen und beantragt dann eine Vielzahl von Maßnahmen, die dann nicht selten auch genehmigt werden. Und da ist es schlussendlich, lapidar gesagt, dann auch egal, ob das Ermittlungsverfahren erfolgreich war. Man hat dann über den Beifang, also über das, was man mitgekriegt hat, in der Regel so viel generiert, dass es dann möglicherweise für weitere Ermittlungsverfahren reicht.
Ja, Sie haben schon den Beifang erwähnt. Wie ich jetzt mitbekommen habe, gibt es ja auch noch ja, unterschiedliche Auffassungen, wie mit den Daten weiter vorgegangen wird. Wir müssen feststellen, die Ermittlungen haben zu keinem Ergebnis geführt. Aber was geschieht jetzt mit den Daten?
Das ist eine der großen Fragen, was jetzt mit den Daten geschieht. Es ist ganz klar, die Polizei hat eine Vielzahl von Daten erhoben. Es gibt eine auch hohe Zahl, eine hohe zweistellige Tausenderzahl von Aktenbestandteilen, die alleine die Überwachungsprotokolle der Telefonaufzeichnung wohl darstellen. Es gibt konkret momentan zwei sehr schwierige Geschichten in diesem Zusammenhang. Zum einen sind offenbar noch längst nicht alle Akten an die beteiligten Betroffenen, also an die ehemals Beschuldigten, herausgegeben worden, sodass die prüfen können, was über sie erhoben wurde. Zum anderen haben wir die Situation, dass die Daten von Berufsgeheimnisträgern, die eigentlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt erhoben werden dürfen und in dem Moment, wo man sie erhebt, allerdings eher durch Zufall erhebt, weil man beispielsweise mit einem Anwalt telefoniert oder jetzt gar nicht unmittelbar über die Sache beispielsweise spricht, müssen die Sicherheitsbehörden und die Strafverfolgungsbehörden in dem Moment, wo sie Kenntnis davon haben, dass es hier um mit Telefonaten mit Berufsgeheimnisträgern waren, eigentlich die Daten unverzüglich löschen. Eigentlich haben sie auch Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sie gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, Telefonate mit Berufsgeheimnisträgern, also mit Ärzten, mit Anwälten, aber auch mit Journalistinnen und Journalisten überhaupt mitzuschneiden. Wenn sie es trotzdem machen, müssen sie unverzüglich danach, wenn es ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen, diese löschen. Das hat man offensichtlich nicht gemacht. Zwar hat man am Anfang das auch uns gegenüber als Innenausschuss des Landtages und auch mir gegenüber als Sprecher für Datenschutz der Grünen Fraktion immer beteuert, dass man das sehr gemacht hätte. Es ist jetzt aber deutlich geworden, dass man offensichtlich, man beruft sich da auf ein Versehen, einen Großteil der Daten doch noch in den Akten gelassen hatte und erst jetzt durch unseren parlamentarischen Druck das überhaupt festgestellt hat. Die werden, sollen jetzt natürlich gelöscht werden, allerdings versuchen wir jetzt natürlich nicht zu Unrecht, die Betroffenen auch des Beifangs gerichtlich klar machen zu lassen, dass das unzulässig war. Von daher sind wir da jetzt in so einer Übergangssituation und die nächsten Wochen werden da zeigen, auch ob es überhaupt Gründe gegeben hat, dass man diese Daten hat speichern dürfen. Wir haben da erhebliche Zweifel.
Ja, diese geschützten Personengruppen wie Journalisten, Anwälte und Ärzte, das wurde ja auch erst bekannt auf Nachfragen.
Genau, also gerade bei der Frage, wie viele Berufsgeheimnisträger. Und es ist ja ein sehr sensibler Bereich, wenn Sie Telefonate mit Ärzten und Anwälten abhören, betroffen waren, wurde von der Staatsregierung und von den Sicherheitsbehörden wirklich in einer astreinen Salamitaktik nur zugegeben. Erst waren es nur zwei, dann waren es drei, jetzt reden wir über vier Journalistinnen und Journalisten, möglicherweise noch mehr, weil man nicht ausschließen kann, dass man doch noch Gespräche mit anderen Journalisten mit aufgezeichnet hat. Wir wissen, dass Rechtsanwälte dabei sind. Wir wissen, dass möglicherweise vertrauliche Gespräche mit Ärzten aufgezeichnet wurden. Also es ist ja nicht so, dass es sich hier um nur eine entsprechende Funkzellenabfrage beziehungsweise eine normale Abfrage der Verbindungsdaten handelt, wo nur geguckt wird, mit wem er telefoniert oder die Person telefoniert, sondern es handelt sich astrein um eine Mitschnitt und eine Protokollierung der Telefonate, sodass da natürlich hochvertrauliche Informationen drin sind. Und da ist es ein unzumutbarer Zustand, dass hier quasi im Wochentakt die Zahl der betroffenen Berufsgeheimnisträger sich erhöht. Das zeigt auch, wie schlampig die Polizei und die Sicherheitsbehörden dort offensichtlich ihre Akten geführt haben, dass sie das nicht auf sofort sagen können und dass sie offensichtlich auch die entsprechenden gesetzlichen Standards nicht ganz so genau genommen haben, wie man das hätte tun sollen. Von daher ist das sicherlich einer der sensibelsten Bereiche, in dem man hier von Seiten auch der Sicherheitsbehörden vorgedrungen ist. Und ich glaube, dass das beim einen oder anderen noch ein größeres juristisches Nachspiel haben dürfen, weil das natürlich ein Dammbruch ist. Und man auch ganz klar sagen muss, wenn schon bei den besonders geschützten Berufsgeheimnisträgern hier so schlampig gearbeitet wird und im Zweifel das Gesetz nicht ganz genauso genommen wird, dann will ich nicht wissen, wie dieselben Sicherheitsbehörden und die Polizei mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger im Land umgehen, die nicht diesen besonderen Schutzstatus genießen.